Schönen guten Tag, liebe Filmfreundinnen. Wir sprechen heute über den Film Promising Young Woman aus dem Jahre 2020. Und an meiner Seite ist heute Vera. Hi Vera, schön, dass du da bist.
Hi Patrick, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil ich noch nie in einem Filmpodcast zu Gast war. Mein Steckenpferd ist ja eher so immer Technik.
Genau, also das ist eine tolle Tradition. Ich genieße deinen YouTube-Kanal, deine Gedanken. Tech Like Vera heißt der YouTube-Kanal und der Podcast, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, hat aber auch angefangen mit einer Episode mit jemandem, der eher aus dem Tech-Bereich kommt. Deswegen finde ich das schön, dass sich hier so ein bisschen der Kreis schließt. Ich mag deine Episoden total, also sei es jetzt die letzte Episode, Stand der Aufnahme, 15 Dinge, die ich mit 30 gelernt habe. Oder als kleine Empfehlung, eine etwas ältere, Profit um jeden Preis, warum das Internet stirbt. Das fand ich, sind wirklich tolle Videos, die ich auch den Zuhörenden empfehlen kann. Und ja, ich mag vor allem, dass du moralisch über Technik redest und sehr in die Tiefe gehst bei Sachen, die jenseits von Specsheets sind, weil es viele YouTuber, Tech-YouTuber gibt, die vor allem irgendwie Specs nachsagen und dann noch sagen, ob sie es gut oder schlecht finden. Bei dir mag ich total, dass du eher Themen und so eine Ganzheitlichkeit in deiner Bewertung hast und deswegen auch einen Mehrwert hast. Und deswegen verfolge ich dich auch so gerne seit ein paar Jahren tatsächlich.
Danke. Also vielen Dank dafür. Danke. Mich freut es sehr, weil, also ja, ich habe auch mal so angefangen, wie du das gerade erzählt hast, was andere Tech-YouTuberInnen machen. Und es hat natürlich auch alles so seine Daseinsberechtigung, weil ja auch viele einfach nach so klassischen Reviews auf der Suche sind, wenn sie sich irgendwas Neues kaufen wollen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ich möchte irgendwie mehr erzählen oder darüber hinaus erzählen, weil halt nur so Specsheets vorlesen und sagen, ah, okay, das Handy ist jetzt gut oder nicht gut, das war mir oft aber zu langweilig.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel, wenn ich über einen Film rede, ist ja manchmal, wenn man sich dann mit Gedanken auseinandersetzt, kommen noch tiefere Gedanken, noch weitere Gedanken und dann hat man plötzlich einen riesengroßen Berg an Gedanken, kann daraus das Schönste und Interessanteste für ein Video oder hier in dem Fall einen Podcast nehmen.
Genau. Ja, ja, total.
Wie ist dein Verhältnis zu Filmen eigentlich und kann auch Serien sein?
Also ich glaube, ich gucke mehr Serien als Filme tatsächlich. Mhm. Früher war das, glaube ich, anders auf jeden Fall. Da habe ich, glaube ich, noch mehr Filme geguckt, einfach weil es da irgendwie, also noch zu der Zeit, wo man irgendwie so DVDs und so geschaut hat, ne? Da war natürlich das Filmmedium noch ein ganz anderes. Ich glaube, mittlerweile ist einfach die Aufmerksamkeitsspanne ja von uns allen, würde ich jetzt einfach mal sagen, durch Social Media krass gesunken, sodass man irgendwie so eine Serie oder eine Folge von einer Serie einfach schneller irgendwie wegschauen kann. Wobei, natürlich sind auch heutige Serien auch irgendwie länger geworden. Also da geht dann eine Folge auch mal gut und gerne eine Stunde. Ich gucke zum Beispiel gerade The White Lotus, die zweite Staffel, und da geht halt eine Folge eine Stunde. Also so ganz haut es dann auch nicht mehr hin mit der, naja, man kann schnell mal eine Serie gucken und einen Film, da muss man sich irgendwie länger Zeit nehmen. Ich mag es aber auch mittlerweile, das hat sich so, glaube ich, so in den letzten 2-3 Jahren geändert. Ich mag es mittlerweile auch, mir dann auch wirklich Zeit zu nehmen für einen Film. Ja, deshalb, ich würde sagen, ja, ich gucke schon gerne Filme und öfter Filme als noch vor ein paar Jahren. Aber wenn, würde ich, glaube ich, eher immer noch zu Serien tendieren.
Ja, White Lotus auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die italienische Staffel oder die zweite Staffel?
Genau, ja.
Ah ja, sehr toll, sehr toll. Ja.
Bitte noch nicht spoilern, ich bin noch nicht ganz durch, mir fehlen noch 2 Folgen.
Ich weiß von nichts. Okay. Ja, und ich finde das manchmal etwas paradox, wenn man, wenn ich zum Beispiel in einer Serie bin, dann kann es schon mal sein, wenn alle Folgen schon released wurden, dass ich dann 3 Folgen gucke und dann sind es irgendwie 3x45 Minuten. Und dann hätte man auch einen langen Film gucken können. Ne?
Genau, also ja. Ja, 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 total. Ja. Mhm.
Ich finde, das Schöne an dem Filmmedium ist aber, dass du immer wieder in neue Welten tauchen kannst. Ne? Also wenn du irgendwie 2 Stunden jetzt bei Promising Young Woman bist, danach kannst du vielleicht zum runterkommen, eine Komödie gucken oder ein etwas ein Drama aus den 30ern und du bist immer in einer anderen Welt, weil bei einer Serie ist es immer so ein Investment, wo man, wenn die Serie mehrere Seasons hat, dass man dann auch so verpflichtet ist für ein paar Wochen. Und ich finde das Schöne bei Filmen, dass man immer so in diese Welten taucht. Wie kam es, dass du, als ich dich gefragt habe, was ist denn so dein Lieblingsfilm oder mit welchen Filmen wollen wir denn hier besprechen? Wie kam es dazu, dass du Promising Young Woman genommen hast?
Ich mag Filme generell oder ich habe einfach gemerkt, ich tendiere tatsächlich öfter zu Filmen mit einer starken weiblichen Hauptrolle. Mhm. Ich hatte dir ja, glaube ich, auch geschrieben, dass ich so ein bisschen schwanke zwischen Promising Young Woman und Alien 1, weil das einfach beides Filme sind, die mich sehr berührt haben auf eine Art, auf eine sehr unterschiedliche Art. Aber halt beide auch einfach eine sehr starke weibliche Hauptrolle haben und ich gucke solche Filme unfassbar gerne. Ja, und Promising Young Woman hat irgendwie, seitdem ich den 2020 damals im Kino geschaut habe, irgendwie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
Ja, cool. Das ist schön, dass du den mitgebracht hast.
Hast du den denn vorher schon geschaut, bevor ich dir den jetzt genannt habe? Kanntest du den?
Ja, ich kannte den tatsächlich. Ich habe mich damals, also ich gucke sehr gerne Trailer. Ich interessiere mich für Filmfestivals und schau auch, was auf Filmfestivals so sehr, sehr groß besprochen wird, weil die auch so einen Zeitgeist wiedergeben. Ich finde bei Festivals immer sehr spannend, dass man gar nichts über einen Film weiß und dann gibt es 1-2 Filme, die irgendwie für die Zeit gerade stehen und der besprochen wird. Und ich weiß, dass ich auf IndieWire, das ist so eine Independent-Seite, die eher über kleinere Filme schreibt, total das Loblied darauf geschrieben hat, auf Promising Young Woman. Und das ist, sowas hat man noch nicht im Kino gesehen, sowas kam irgendwie aus dem Nichts, weil die Regisseurin und Drehbuchautorin noch nicht so groß war. Und da war ich schon neugierig, da gab es diesen Trailer, der sehr viel mit diesem Britney Spears Song auch gespielt hat. Und ich fand es krass, wie unheimlich der Trailer auf mich wirkte, aber auch eine Faszination genommen hat. Und diese Faszination war, weil ich mich schon ein bisschen entlarvt gefühlt habe, weil sehr schöne Bilder da waren, eine schöne Frau, aber die Angriffe auf eigentlich Klischees, die man sonst immer vielleicht aus einer anderen Perspektive, eher aus der männlichen Perspektive sieht, komplett direkt angeht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Film, glaube ich, nach Deutschland dann kam. Aber das war für mich ein Highlight und ich war sehr begeistert. Ich habe auch wirklich in meinem Freundeskreis sehr viele Leute bequatscht, dass die dann auf jeden Fall gucken, weil noch niemand was von dem Film dann gehört hat. Und da war auch eine Pandemie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und aber trotzdem, den Film musste man schauen. Und spätestens mit dem Oscar-Gewinn für das Drehbuch und für die Hauptdarstellerin war das ja auch sozusagen irgendwie offiziell, weil der Film hat leider, das habe ich gerade zu meiner Überraschung nachgeschaut, gar nicht so viel eingespielt. 18 Millionen hat 10 Millionen gekostet. Fand ich auch überraschend, nur so als Randpunkt.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, als das Kino rauskam, cool, die Welt ist ein besserer Platz, dass wir so einen Film haben. Dass wir, weil ich habe halt, sage ich jetzt mal, Männerfilme, die um Rache gehen, Revenge-Filme, schon so viele gesehen.
Ja,
und
oder?
Das ist komplett, komplett auserzählt.
Ja.
Und ich möchte, dass Film sehr viele Perspektiven zeigt und Perspektiven, die ich vor allem nicht kenne und fühle. Also kenne vielleicht schon durch Fakten oder dass man redet oder dass die Partnerin einem Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, aber dass man das wirklich mal im Film behandelt bekommt. Und ich fand es sehr, sehr cool.
Ich fände es übrigens sehr spannend, wenn wir vielleicht nachher nochmal, wenn wir irgendwie aufs Ende zu sprechen kommen oder so von dem Film, drüber reden, inwiefern sich so ein klassischer Rachefilm mit einer männlichen Hauptrolle unterscheidet zu dem.
Weil auf ich jeden finde, Fall.
Da kann man ganz, ganz schöne Unterschiede rausarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also das können wir auch im Laufe des Prozesses jetzt machen. Und ich habe auch so eine These zum Ende, worüber keine Person redet. Und die müssen wir auch besprechen. Aber erstmal am Ende. Kommen wir erstmal am Anfang des Filmes. Wir müssen jetzt nicht Szene für Szene durchgehen, aber ich finde es schon sehr spannend, wie wir in den Film reinkommen, dass wir erstmal, also ich finde, glaube ich, auch die Seherfahrung so spannend, weil der Trailer zeigt ja, glaube ich, auch schon die erste Szene, wie die Seherfahrung ist, wenn du halt nicht den Trailer gesehen hast und so präsent hast, wie ich das damals hatte. Und weil am Anfang denkst du, okay, da ist diese betrunkene Person. Und ich fand es total spannend, wo dieser Switch da war, ne, dass du siehst den übergriffigen Mann, du siehst einfach sehr direkt und ehrlich, wie mit ihr umgegangen wird und sie es anscheinend nicht mitbekommt, denken wir erstmal.
Ja.
Und dann kommt der Switch. Und wie hast du das empfunden am Anfang des Filmes? Wie warst du schon so, dass du den Trailer auswendig kanntest, oder war das eher für dich so, okay, ich finde es spannend, ich weiß gar nichts drüber, wir gucken jetzt rein. Wie war das für dich?
Also ich kannte den Trailer auswendig tatsächlich. Ich habe den so oft davor geschaut, weil ich mich so auf diesen Film gefreut habe. Und der Trailer halt auch einfach so gut ist. Also, der hat einfach irgendwie, der hat was, der Trailer. Von daher, ich wusste schon am Anfang, was auf mich zukommt. Ich habe den Film auch gestern noch mal in Vorbereitung für diesen Podcast noch mal geschaut. Und da, also ich habe den das letzte Mal, glaube ich, 2022 geguckt und dann natürlich davor im Kino, als er rauskam. Das heißt, ich wusste natürlich noch grob, worum es geht und wie der Film abläuft. Aber so auf Details habe ich dann gestern noch mal geachtet. Und mir ist auch ganz stark am Anfang aufgefallen, dass sie, also sie wird ja immer gefragt so, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe und so? Und sie sagt eigentlich nie, also sie stimmt nie irgendwas zu. Weder ob sie mit den Leuten nach Hause geht, noch ob sie, keine Ahnung, sich aufs Bett legen möchte oder sonst irgendwas, sondern es wird immer für sie entschieden. Also die Männer tun irgendwie immer sehr bemüht, indem sie dann nachfragen, geht's dir gut und so weiter, brauchst du irgendwas? Aber trotzdem schaffen sie nicht diesen Switch, wirklich ihr zuzuhören und ihre Bedürfnisse irgendwie hinten anzustellen, sondern sie sind dann irgendwie trotzdem sehr übergriffig, indem sie dann einfach irgendwie sagen, naja, ich nehme dich jetzt einfach mal mit nach Hause. Willst du mit nach Hause kommen? Sie sagt nichts und dann ist es so, ah ja, okay, klar, dann nehme ich dich jetzt mit.
Ja, und was für mich irgendwie, diese Details, die auch so fein eingearbeitet sind, voll die gute Beobachtung von dir, was mich so schockiert hat, war, dass die drei Typen am Anfang auch so kurz sich abstimmen, ja, wer übernimmt das denn jetzt? Und das fand ich irgendwie so wahnsinnig erschreckend, weil es ging nicht darum, okay, wir rufen jetzt ein Taxi für sie und bringen sie ins Taxi, sondern okay, wer nimmt sie jetzt mit? Und das fand ich schon so, boah, also krass. Das ist direkt von dem ersten Dialogzeilen direkt so
angenommen. Aber eigentlich setzt der Dialog ja ganz am Anfang irgendwie schon die Szenerie für den kompletten Film.
Was meinst du damit? Also das, was wir jetzt gesagt haben? Oder meinst du eine spezielle Zeile?
Das was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, der allererste Satz, der in dem Film überhaupt fällt, ist Fixie.
Ach krass, okay. Ich fand es einfach auch irgendwie heftig, wie sich das so aufgebaut hat. Ich fand es wirklich unangenehm, weil eigentlich würdest du jetzt vielleicht denken, in dieser ersten als zusehende Person, okay, da ist irgendein Typ, der möchte sie irgendwie ins Taxi bringen, und würdest du jetzt so denken, wenn du jetzt irgendwie keinen Ton oder so hättest. Und aber wie unangenehm das ist. Und auch so, ich fand auch diesen Gedankengang so völlig weit weg, dass er bei ihr im Auto ist und dann sagt zum Taxifahrer oder Uberfahrer, ne, wir fahren jetzt zu mir. Also ist eh nur ein paar Blocks entfernt.
Genau, so, und auch da sagt sie ja wieder nichts. Also sie hat weder zugestimmt, ja. Er fragt sie ja noch, wollen wir noch zu mir? Sie sagt gar nichts und dann ist er so, ja, komm, wir fahren zu mir. Ja, und ich finde das auch so, also sie tut ja wirklich hardcore betrunken. Also es ist nicht nur so ein bisschen beschwipst, sondern einfach
ja, genau.
Kann kaum laufen, sie muss gestützt werden. So auf dem Level betrunken und da finde ich es einfach erschreckend zu sehen, dass dann diese Männer dann halt das irgendwie als Freifahrtschein nehmen und sich denken, naja gut, also wenn sie eh nichts mehr rafft, dann kann ich jetzt hier, dann habe ich ja freie Fahrt.
Oh ja, das war krass. Und ich finde das auch interessant mit dieser Beobachtung von dir, dass sie halt nie irgendwie was zustimmt oder nach Hilfe fragt, sondern dann ist gleich auch direkt an. Wäre dann ein betrunkener Typ, würde keiner, glaube ich, fragen, ey, soll ich dich nach Hause fahren oder so, sondern hier $5 für ein Taxi oder so würde man wahrscheinlich geben. Und ja. Zumindest in Filmsprache. Und ich fand es krass, wenn wir jetzt über die ersten sozusagen Täter und Opfer reden, dass sie auch ihr Buch hat, was wir sehen zwischendurch, wo sie Stiche macht. Und sie macht schwarze und rote Stiche, wo man irgendwie interpretieren kann, also habe ich zumindest interpretiert, dass jemand vielleicht getötet wurde. Oder und sie aber Personen, die sich einigermaßen okay oder nicht so ganz arschlochmäßig verhalten, dass sie die leben lässt. Tatsächlich, habe ich so ein bisschen interpretiert.
Das ist crazy. Also so habe ich das noch gar nicht interpretiert oder drüber nachgedacht. Ich dachte tatsächlich, aber du hast schon recht, wahrscheinlich müssen diese Farben irgendwas zu bedeuten haben, weil es nicht einfach sein kann, naja, sie hat jetzt keinen anderen Stift zur Hand. So nach dem Motto.
Okay, ja. Was hast du denn gedacht?
Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich dachte einfach, sie hat da halt unterschiedliche Stifte verwendet. Jetzt, wo du das angesprochen hast, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie die Leute umbringt. Glaube ich nicht.
Okay.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendeine Art von Abstufungssystem ist, also wer hat wirklich eine krasse Grenze überschritten und jetzt eine leichte Grenze überschritten, ne?
Ja,
wobei man dann auch sich fragen muss, ich glaube nämlich, also wir sehen ja zwei Männer, mit denen die sie quasi mit nach Hause nehmen. Und der eine, der zieht ihr ja die Unterhose aus. Und der andere dringt, glaube ich, mit dem Finger in sie ein.
Ja.
Wenn ich mich richtig, wenn ich es richtig notiert habe. Ja, genau. Und ich meine aber, dass beide Striche in dem Buch schwarz sind.
Ah, okay.
So deshalb, widerlegt das irgendwie dann auch die These, dass das irgendeine
Art von System
ist.
Ja. Ich möchte kurz nur nebenbei was sagen. Das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. Da müssen wir jetzt wirklich so Shot für Shot durchgehen. Was ich sehr interessant finde, dass bis auf Carey Mulligan, die Hauptrolle, alle Schauspielenden irgendwie aus dem Comic-Bereich kommen. Also vor allem die Männer, Adam Brody aus California, Max Greenfield, irgendwie New Girl, hat sie ja dann später bei New Girl gespielt.
Stimmt.
Alison Brie hat bei Community mitgespielt. Und Jennifer Coolidge siehst du ja gerade auch als witzig-tragische Rolle bei White Lotus. Ne? Und fand ich irgendwie sehr interessant, dass sie die Regisseurin extra Leute gecastet hat, wo man, glaube ich, eher, wenn man aus Amerika kommt und eher so diese Landschaft von den großen Sachen, von den Sitcoms kennt, dass man die eher positiv aufgeladen hat, dass die Täter sind. Beziehungsweise auch Täter drin mit Alison Brie. Und das fand ich irgendwie eine interessante Entscheidung, dass man so speziell gecastet hat, weil ich das Gefühl habe, dass Emerald Fennell halt so gut so viele Aspekte von dem ganzen Film geplant hat, dass selbst so eine Meta-Aussage, du kennst diese Männer oder diese Frau, ne, Alison Brie, aus deinen Feel-Good-Sitcoms, aber Moment, das ist was ganz anderes und die haben auch Dreck verstecken, ja.
Ja, ich glaube, das ist halt erstmal diese unterbewusste, okay, den kennt man irgendwie als positiven Charakter und mag den vielleicht auch. Und dann ist es an dem Film irgendwie die Kehrseite davon. Und das finde ich auch eine spannende Entscheidung, das stimmt. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass das natürlich alles SchauspielerInnen sind, die irgendwie aus dieser Sitcom-Era kommen.
Ja, total. Und ich würde gerne mit dir was besprechen, weil ich das Gefühl habe, dass immer, wenn ich den Film gucke, das war jetzt mein drittes Mal, ich habe den im Kino gesehen, dann, wo der auf UHD rauskam einmal und dann jetzt 3 Jahre später nochmal. Also wir haben, glaube ich, sehr ähnlich auch die Abstände von Filmen. Ja. Ryan. Ich finde die Person Ryan irgendwie sehr interessant, weil sie bei mir, und das mache ich jetzt so als These mal auf, die Figur widert mich einerseits an, andererseits denke ich mir auch, dass in dieser filmischen Welt hätte er nichts mit der großen Tat zu tun, worauf wir noch später ausführlicher zu reden kommen. Hätte er vielleicht eine Beziehung mit Cassandra haben können? Wie siehst du das? Wie bewertest du Ryan?
Also Ryan ist für mich einer der zentralen Schlüsselfiguren in dem Film. Also neben Cassandra und noch ganz vielen anderen. Aber Ryan ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. So wird er ja dargestellt. Und zwar, also dass es so der Hoffnungsschimmer vom Film ist, weil man da so merkt, wie glücklich Cassie sein könnte. Also wirklich, fast jede Szene, wo man die beiden zusammen sieht, ist sie nur am Lachen. Und zwar wirklich, also man hört es leider nicht, aber lauthals oft. Also wirklich in voller Emotion. Und auch der Hoffnungsschimmer, den er so verkörpert von dem Leben, was sie führen könnte, wenn der ganze Shit davor nicht passiert wäre. Aber ich glaube, das ist halt der Punkt, weshalb Brians Figur so essentiell für den Film ist und warum ja auch ganz viel Zeit wirklich des Filmes auf diese Love-Story drauf geht, aufgebauscht ist, ist, glaube ich, dass er eine Art Identifikationsfigur für Männer darstellen soll oder zumindest für eine Art des Publikums. Identifikationsfigur deshalb, weil ja viele in dem Kino sitzen werden und sagen werden, naja gut, also mit den Tätern am Anfang kann ich mich jetzt nicht identifizieren, so bin ich nicht. Aber ich kann mich auch nicht mit jemandem wie Elle Monroe identifizieren, der ja ein Vergewaltiger ist. So. Und Ryan ist so das Mittelding dazwischen, sage ich mal. Also er ist super charmant, er ist witzig, er ist in Teilen auch sehr unterstützend, er ist so ein bisschen nerdy und so, und man hofft ja so als Zuschauer, als Zuschauerin, bitte sei doch diesmal einer von den Guten. Also irgendeinen es doch geben, der irgendwie gut ist. Und ich glaube, er steht halt auch dadurch stellvertretend für die Normalisierung des Problems. Also er steht nicht für extreme Täter, sondern eher für das Wegsehen, für das Nicht-Einstehen. Weil er ja im Endeffekt nicht für Cassie und nicht für Nina einsteht. Also für beide von keinen. Für keinen von beiden, so rum. Und er ist ja im Endeffekt auch die Person, die der Polizei nicht sagt, dass er Cassie verraten hat, wo diese Bachelor-Party stattfindet, weshalb sie am Ende gestorben ist. Ja, und es ist alles so, also er ist so der Good Guy eigentlich, der aber trotzdem gar nicht so gut ist.
Ja, es ist total spannend, weil was auch immer wieder vorkommt, vor allem durch die Eltern von Cassie, weil sie noch bei den Eltern auch wohnt, was ich irgendwie in dem Alter auch, okay, bei den heutigen Mietpreisen kann ich mir das noch denken, aber 2020, 2019, wo der Film gedreht wurde, eine 30-jährige Person, egal männlich ob weiblich, sollte schon auf eigenen Beinen stehen. Ja, wir bekommen halt immer wieder mit, was ich auch sehr effektiv und gut fand, dass es da irgendeinen Vorfall gab und sie irgendeine beste Freundin namens Nina hatte. Ich fand auch, es wurde so impliziert, dass es die nicht mehr gibt. Also es war für mich am Ende keine Überraschung, wo am Ende des Films erst dann gesagt wird, ja, weil Nina tot ist. Mhm. Also es gibt ja auch die eine Szene mit der Mutter von Nina. Mhm. Und ja, also eine Freundin von mir, weiß ich noch, die hat im Kino gesagt, ja, ich dachte, die lebt noch, die will sich nur von ihr fernhalten. Das war voll die Überraschung für mich.
Ja. Für mich ging es aber beim ersten Schauen des Films auch so, dass ich am Ende total überrascht war, dass sie tot ist, weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass sie vielleicht in irgendeiner, weiß ich nicht, psychiatrischen Klinik oder so ist, weißt du, und deshalb nicht anwesend sein kann.
Ja.
Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Sehr nachvollziehbar auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall, ist es bei ihr so gewesen, dass der ganze Film durchsetzt davon ist, irgendwas bewegt sie und sie scheint auch große psychische Probleme zu haben, weil sie an irgendetwas knabbert. Ne? Mhm. Allein, dass sie in Bars geht, betrunken tut, das ist natürlich für einen Film irgendwie interessant, aber wenn das wirklich eine Person machen würde, da läuft irgendwas falsch. Ja. Und das wird ja auch total gespiegelt mit der Szene, wo sie mit Sam, also mit Paul, ist auch übrigens ein Komiker, ne? Also People of Color, der rausgeht und dann kommt plötzlich Ryan in die Bar oder läuft an ihr vorbei und erkennt sie und sagt so, wieso? Und dann macht sie auch den Switch, dass sie wieder nicht besoffen ist und natürlich dieser Paul, dieser fremde Paul, halt total überrascht ist, wer bist du denn? Was, du bist gar nicht betrunken? Mhm. Und ich fand interessant an dieser Cassandra-Ryan-Liebesgeschichte, dass er irgendwie was Weirdes hatte. Dass er ihr aber ein gutes Gefühl gegeben hat und sie irgendwie ganz gut füreinander passen würden. Ne? Also sie hatten irgendwie den gleichen Humor, dass er den Kaffee trinkt, nachdem sie reingespuckt hat.
Ja.
Vielleicht war es auch ein Fetisch, was auch immer, aber irgendwie hatten sie den gleichen Humor und er hatte auch ein paar böswillige Witze, die aber untereinander irgendwie, das ist ja, wenn Personen eine eigentlich, ich sag noch, gute Beziehung haben und so Insider haben. Mhm. Und das war so für mich praktisch, zumindest bei diesem Mal schauen, hat sich das so für mich angefühlt, ein bisschen off, so. Nee, er wird es auch versuchen, irgendwie mit ihr ins Bett zu gehen, wenn sie betrunken ist. Ne? Und wir kriegen ja zwischendurch eher den Beweis, dass er dann sagt, ah, sorry, ich wollte dich, wo er fragt, ob sie nach oben kommen möchte. Und sie dann noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie genau ihr Wortlaut ist, aber er hat sie dann direkt unterbrochen und gesagt, nee, sorry, ich wollte dich gar nicht nach oben bringen. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, nee, der ist mir auch nicht koscher. Irgendwie mein Bauchgefühl sagte mir das. Und das fand ich auch sehr interessant, dass die Regisseurin, die auch das Drehbuch geschrieben hat, halt eben es schafft, einerseits diese Liebesgeschichte zu erzählen, auch mit dieser Montage, wo sie im Supermarkt den Paris Hilton Song singen und
das ist dann irgendwie süß Filme. Szene, ne? Also,
ja, voll. Ja. Und das zeigt uns auch ja auch für so ein paar Minuten oder Sekunden halt, was hätte sein können. Naja, selbst wenn Cassie diese Probleme hat und keine Ärztin ist, aber was aus dieser Beziehung hätte sein können.
Ich wollte zu diesem Bauchgefühl, was du eben gerade angesprochen hast, nochmal eingehen, weil es ist so ein unterschwelliges Gefühl, was man irgendwie die ganze Zeit vermittelt bekommt und wenn man sich so die Storyline von Ryan einmal anschaut, dann ist es ja wirklich so, am Anfang ist es so ein bisschen, man ist so suspekt einfach, weil wer ist der Typ jetzt plötzlich, der da irgendwie charmant mit der Spucke da im Kaffee irgendwie umgeht, ne? Aber dann, also das Date, wo sie dann am Ende vor seiner Wohnung stehen, da ist man dann plötzlich skeptisch und denkt sich, ah ja, okay, als ob du nicht wüsstest, dass das deine Straße ist, wo ihr jetzt hier lang gegangen seid. Und ich meine, für die Leute, die in Amerika schon mal waren, die Straßen haben da jetzt nicht so viele Abbiegungen. Also ganz, ganz viele gehen da einfach lange, lange geradeaus. So, weshalb das einfach wie eine krasse Ausrede klingt, dass er jetzt das gar nicht beabsichtigt hatte, sie mit hochzunehmen. Und dann gibt sie ihm aber dann irgendwie doch noch mal eine Chance. Und also und dann merkt man so, okay, was hätte sein können? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt sie ihm noch mal eine Chance? Weil sie hat ja offensichtlich Männer als etwas Bedrohliches irgendwie abgestempelt oder als, was heißt abgestempelt, oder einfach abgespeichert, erlebt. Und ich finde es halt super interessant, wann der Punkt kommt, an dem sie sagt, okay, ich gebe Ryan doch noch mal eine Chance. Und das konnte ich nicht so richtig herausfinden, warum dieser Kipppunkt plötzlich da war. War es die Spucke im Kaffee? Ich weiß es nicht.
War es die Spucke im Kaffee? Ich habe eine Vermutung. Der Film, und das ist, glaube ich, etwas erst, was man beim zweiten, dritten Mal sehen, wirklich so sehen kann. Und zwar, also jetzt werde ich einerseits sehr formal, also super formal, so der Kameramann und Editor spricht jetzt aus mir. Wir sehen in der Szene, bevor diese diese Traumszene fast schon von dieser Beziehung, was sein könnte, die passt eigentlich auch gar nicht in den Film, weil der Film ist brutal, ehrlich, direkt. Bis auf der Anwalt, wo wir da noch Hoffnung haben können. Und wenn wir das Ende nochmal genau übersprechen, können wir noch über den Anwalt reden. Ist der Film ja sehr düster. Und auch wenn der Film sehr tolle Farben hat, sehr ästhetisch aussieht, ne? Also ich finde auch, der Male Gaze wird auch ein bisschen bedient, von wegen, vor allem im Finale, wo man dann attraktive, da dachte ich mir auch im Kino, ich sag's dir ganz ehrlich, wow, die ist hot, dachte ich mir so in dem Moment. Aber das war, aber im nächsten Moment dachte ich so, ah fuck, der Film hatte mich jetzt, weil, weil es geht gerade um eine Rache und nein, so darfst du gerade nicht denken. Und das fand ich irgendwie sehr gut, dass der Film mich da irgendwie entlarvt hat. Ne? Und zwar, bevor es diese Traum, ich nenne sie jetzt einfach mal Traum, auch wenn es kein Traum war, aber so diese wunderschöne träumerische, so kann man es nennen, träumerische Montage sieht, wie sie ihre Beziehung führen, bekommt Cassandra die wichtigste Information des Films. Zwar, sie sieht auf diesem Facebook-Klon die Veranstaltung des Junggesellenabschieds. Stimmt, und ich hatte die Idee, jetzt beim Gucken, die macht sich jetzt richtig an den Run, damit sie diese Adresse bekommt von ihm, weil er die einzige Instanz ist, die noch so Kontakt zu denen hat, weil sie Madison, die frühere Bekannte von ihr, halt natürlich nicht mehr sprechen kann und Ryan so die einzige Verbindung ist. Und ich dachte mir eher, nee,
ja, hatte ich
sie lebt das jetzt
für unwahrscheinlich.
Wieso?
Weil ich find's lustig, dass du, oder interessant eher, dass du das als die wichtigste Information des Films benannt hast, weil für mich...
Die sie bekommt, sie bekommt, also, ja genau. Ja.
Okay, ja, die sorry, bekommt, ja. Für mich ist die wichtigste Information des Films, die sie bekommt, ein paar Szenen vorher. Da ist sie nämlich ja bei Nina zu Hause und redet mit ihrer Mutter. Also mit Ninas Mutter. Und die Mutter sagt dann halt irgendwas am Ende von wegen, du musst dein Leben weiterleben, lass los, du kannst es nicht mehr ändern, so nach dem Motto. Und
ja.
Danach sieht man dann diesen Facebook-Klon, man sieht diese Bachelor-Party, aber man sieht auch, dass sie diesen Facebook-Klon ja löscht. Und danach lässt sie sich irgendwie mehr auf diese Beziehung mit Ryan ein. Das stimmt. Insofern war das für mich eher so ein, okay, also sie nimmt sich das jetzt zu Herzen, was Ninas Mutter gesagt hat, und sie lässt jetzt einfach los damit. Und benutzt jetzt Ryan nicht als Adressübergeber von dieser Bachelorparty. Was ich aber meinte, war noch weit davor. Also warum gibt sie Ryan überhaupt eine Chance, nachdem er sie offensichtlich, für mich war es sehr offensichtlich, dass es für ihn nur eine Ausrede ist, zu sagen, ich wollte dich gar nicht hierher führen, ich will dich gar nicht mit da oben nehmen, hupala, wir sind wieder hier gelandet. Ja. Und trotzdem entscheidet sie sich dann am nächsten Tag bei ihrem Krankenhaus aufzutauchen und halt zu fragen, wann gehen wir denn das nächste Mal essen? So, sie würde ihn gerne weiter kennenlernen. So, und dieser Switch, den habe ich nicht ganz greifen können. Passiert dazwischen noch irgendwas? Gute Frage,
ich
ne?
Ich glaube, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es doch eine Szene mit den Eltern, oder? Ich meine, es wäre irgendwas mit den Eltern, dass sie dann irgendwie so sagt, okay, nee, sie muss jetzt, oder, jetzt müsste man wirklich nochmal genauer gucken. Mann, ich ärgere mich. Mein Sieb an Gehirn. Aber es gab auf jeden Fall eine Szene dazwischen, wo für mich das zumindest sehr logisch war, okay, jetzt hat sie ihr Gewissen, dass sie irgendwie was an sich machen muss. Entweder war es die Eltern oder war das schon vielleicht das Gespräch mit der Mutter von Nina? Oder?
Nee, das kommt ja sehr viel später. Ich glaube, irgendwas klingelt dabei bei Eltern, also dass sie mit den Eltern irgendwie mit ihren Eltern redet. Und die das ja irgendwie immer sehr, sehr positiv dann auffassen, ne? Weil die sich natürlich Sorgen um ihre Tochter machen. Ist auch ganz klar, dass das passiert. Ich könnte es auch mir einfach so vorstellen, ich meine, ich habe das selber schon erlebt, dass man irgendwie sein Bauchgefühl, was der Film uns ja auch irgendwie vermitteln will, so ein bisschen in Bezug auf Ryan, dass man das so ein bisschen zur Seite schiebt und sich denkt so, also das mit dem Kaffee war ja irgendwie sehr charmant und er hat es ja bestimmt auch nicht so gemeint und irgendwie war das Date ja doch ganz lustig da in diesem Diner und so und dann gibt dem eine Chance, so nach dem Motto. Dann stellt sich das ja auch eigentlich ganz positiv heraus, bis zu dem Zeitpunkt des Videos. Und ab da ist es ja nur noch eine Talfahrt. Ja.
Also was ich so krass finde an dem Film, ist, dass wir wirklich von Anfang bis Ende so einen Revenge-Film von einer Person bekommen. Die hat dieses Trauma erlebt anhand ihrer Freundin Nina, die wiederum wir wissen ja gar nicht explizit, was passiert ist, aber wir können uns denken, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat und dass es dann noch mitgefilmt wurde, würde ich sagen.
Ja.
Oder hast du da was anderes?
Nee, also es wird nie wirklich explizit gesagt, was genau passiert ist. Es wird einmal beschrieben, als sie mit der Dekanin Walker spricht. Da beschreibt sie, glaube ich, dass Nina am nächsten Morgen überall mit blauen Flecken und Handabdrücken aufgewacht ist, was ja wirklich dann einfach schon sehr eindrücklich, nicht beschreibt, aber zumindest vermuten lässt, was da passiert ist. Das ist so das, was wir mitbekommen davon. Wie hast du eigentlich diese einzelnen, also der Film ist ja auch in Akte, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie unterteilt. Wir haben am Anfang den ersten Akt mit Madison, die sie ja zum Wein einlädt. Dann haben wir den zweiten Akt mit der Dekanin. Der dritte ist der Anwalt. Der vierte ist dann die Bachelorparty und der fünfte, der Crash der Hochzeit. Wie hast du die einzelnen, mit was für einem Gefühl hast du die einzelnen Akte erlebt als Mann? Hattest du auch eine Art von Schadenfreude am Anfang zumindest, bei den ersten beiden Akten?
Also ich war immer sehr oft ihrer Seite. Also das ist eine gute Frage. Also ich kann dir sagen, dass ich vor allem beim Anwalt sehr überrascht war, dass wir plötzlich jemanden bekommen, der bereut und der versucht besser zu handeln und davon ebenfalls wie Nina, wie Cassandra, indirekt auch wie die Eltern von Nina und Cassandra leidgetragen sind. Und ich fand vor allem interessant, dass wir immer so ein Gefühl bei Cassandra haben, sie ist zu allem fähig. Und ich weiß nicht, ob ich ihr glauben soll, zum Beispiel als sie halt Madison später sagt, nee, der Mann hat nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, so nach dem Motto.
Ja, ich finde die Szene auch sehr interessant, weil ich mir da auch dachte, woher willst du das denn wissen? Also warst du dabei? Also klar, du hast den Mann irgendwie bezahlt, es quasi so aussehen zu lassen. Okay, aber woher weißt du denn, dass der Mann nicht noch weitergegangen ist?
Also, genau, also vor allem in dieser, also in dieser Welt, wo wir nur Männer sehen, die halt über Strenge und über Abgesprochenes gehen, ist das ja eigentlich fast schon eher gesetzt, dass da irgendwas passiert ist.
Ja.
Und ich muss sagen, ich war so erschreckt, weil ich tatsächlich Alison Brie, ich habe vor ein paar Jahren Community sehr gerne geguckt. Und sie war da so meine Lieblingsschauspielerin von Community, neben Donald Glover, jetzt so als männlichen Gegenpart. Und ich dachte einfach, Mann, ist die unsympathisch. Also schon mit den ersten Worten. Also das war so eine Person, die man aus Schulzeiten hier irgendwie wieder sieht, die ich nicht auf der Straße sehen möchte und Smalltalk haben möchte, weißt du? Also selbst wenn sie mir nichts getan hätte, ich fände es irgendwie schlimm, ihr zu begegnen. Ja. Und das war schon so eindeutig. Ich mochte auch diese Kleinigkeit, dass Cassandra sich eine Ginger Ale bestellt, aber dann noch den Champagner, glaube ich, und damit es genau gleich aussieht. Das fand ich irgendwie schon clever und dachte so, okay, es wird irgendwas passieren. Ich war bei allen Punkten immer sehr gespannt. Ich weiß, dass damals, das war jetzt gestern nicht so, dass ich tatsächlich von dem dritten Akt mit dem Anwalt wirklich erschrocken war, dass plötzlich so eine gefühlvolle Szene kommt, dass jemand wirklich bereut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es die einzige Person ist in dieser ganzen Geschichte, und ich nehme auch Ryan mit einher, also mit drauf, dass der Anwalt die einzige Person ist, dass die Person ihr Handeln bereut und gerne, wenn es eine Taste gäbe, um zurückzuspulen und es anders machen würde, anders gehandelt hätte.
Ja, und der Anwalt ist auch die einzige Person, der sie um Vergebung bittet.
Genau,
total Ryan, gute Beobachtung. Ja. Ryan will, dass Cassie ihm vergibt. Er bittet nicht darum, sondern er sagt, du musst mir vergeben. Und das fand ich auch irgendwie eine schöne, einfach ein schöner Unterschied.
Ja, und das ist voll auch super Beobachtung, weil das eben das Problem eigentlich dieses ganzen Konstruktes vom Patriarchat auch einfach wieder gibt, einfach, dass dass es ein Ungleichgewicht gibt, dass eben nicht beide Geschlechter auf einem Level sind, auf einer Gerechtigkeitsstufe, sondern der Mann darf das aber jetzt einfordern, dass er Scheiße gebaut hat. Ne? Und einfach so, ja, ich habe ein bisschen Quatsch gebaut, so nach dem Motto. Ne? Und weil Ryan, ich will nicht sagen, dass er sie gaslightet, aber ich habe zwischendurch nicht das Gefühl, dass er sich einer Schuld bewusst ist. Er sagt ihr nur ein paar Sachen, die sie hören möchte, habe ich das Gefühl.
Und ja, das Gefühl habe ich auch. Ich würde es schon als Gaslighting irgendwie bezeichnen, weil er erkennt sie, obviously.
Ja.
Und er sagt, glaube ich, noch zu ihr, ja, du und Madison, ihr wart doch so gut befreundet, du, Madison und die andere. So, und meint damit dann offensichtlich Nina.
Ja, Wahnsinn.
Das heißt, er kennt die Verbindung zwischen Cassie und Nina. Er war auf dieser Party, er war auf diesem Video, er hat das gesehen. Und Ja, also weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie total strange. Er hat dieses ganze Wissen, wir finden das erst später raus als Zuschauende. Mhm. Insofern würde ich das schon irgendwie als Gaslighting hintergehen.
Ja, du hast recht, absolut, sorry. Ich tue mich manchmal mit den Wörtern etwas schwer.
Nee, alles
was
gut.
Abwand ist, das ist absolut recht. Ich fand es auch spannend, das hast du gerade auch gesagt, dass sie Ryan nicht den Namen nennt und der Anwalt, der wahrscheinlich super viele Fälle hatte, kennt Ninas Namen und entschuldigt sich sogar dafür. Das fand ich irgendwie sehr stark gespielt, auch von dem Schauspieler. Und auch von Carey Mulligan, wie sie darauf reagiert. Das hat mich irgendwie, ich weiß noch, damals im Kino irgendwie bekommen, so richtig emotional.
Mich aber auch, mich auch total. Also man merkt auch einfach diese Zerrissenheit, die dieser Anwalt da in sich spürt, wie er da auf dem Sofa sitzt, da an seiner Zigarette total fahrig zieht. Und da wirklich einfach betroffen ist, den Namen noch kennt, das überrascht uns, das überrascht aber auch Cassie, dass er das noch weiß. Und dann schlägt die Szene aber irgendwie wieder in was Bedrohliches um, weil er dann ja wirklich so sehr nahe zu ihr kommt, da fast, also er kniet vor ihr und rückt ihr da so sehr auf die Pelle. Und auch da dachte ich mir so, das ist zu nah. Also
Männer, ey.
Ja, oder?
Ja, also das war sehr, sehr, sehr krass. Das war einfach, ich fand es sehr intensiv, sehr körperlich, also auch für mich, weil er damals auch keine gute Person war, weil er wahrscheinlich mehrere, also irgendwie habe ich so impliziert, okay, das war jemand, der hat viele Leute vertreten, die moralisch nicht ganz koscher waren. Und das dann anscheinend wird auch offen gelassen, aber dass dann Cassandra auch ein Auftragskiller oder Schläger da irgendwie im Auto hatte. Und ich werde aber auch bezahlt, oder? fand ich auch irgendwie sehr interessant. Und ich hoffe.
Das würde übrigens auch die These widerlegen, dass die roten Striche im Buch bedeuten, dass sie die Männer umbringt. Weil wenn sie jemanden schon dafür quasi beauftragen müsste, jemanden zu schlagen oder dem irgendwie
Guter
Gewalt
Punkt.
Anzutun.
Ja.
Na, ja.
Ja. Ja, und auf jeden Fall. Das stimmt. Gut, dann ist das jetzt raus aus meinem Kopf. ich würde tatsächlich schon ein bisschen zum Finale kommen.
Schade, okay.
Weil diese Beobachtung, die ich hatte, es stehen dann ja vier Striche da. Und das ist ja eigentlich doch, ich hoffe, das ist jetzt keine Bildungslücke von mir, aber in der römischen Folge wäre es doch anders geschrieben. Es ist falsch geschrieben und das fand ich interessant irgendwie. Also,
ja, das stimmt. Also das ist keine Bildungslücke von dir, das ist tatsächlich so. Also eine 4 würde man anders schreiben.
Ja. 5-1 sozusagen davor, ne? Also, ja.
Genau. Und mich hat es auch irgendwie überrascht, dass man sich da so dafür entschieden hat. Ich habe keine Interpretation dafür, warum. Vielleicht sah es einfach hübscher aus, ich weiß es nicht. Ja.
Ja, das.
Ist es einfach eine Anspielung auf die Striche, die sie in ihrem Buch macht. Weil da schreibt sie auch einfach nur Striche und macht dann die 5 quasi mit einem Strich durch und keine römischen Zahlen.
Good point, stimmt.
Ja.
Wieso? Ja, mega.
Gerade Lichtblick gehabt.
Ja. Sehr, sehr cool. Okay, ich würde gerne mal in dich tauchen, wie du damals den Film aufgenommen hast, wo der letzte Akt ist. Was passiert da? Was dachtest du da?
Oh,
also, was wird jetzt passieren? So, wo sie da mit der Perücke und dem Outfit zum Junggesellen.
Also erstmal, ich liebe diese Szene, also oder die ganzen Szenen, die sich in diesem Akt am Anfang zumindest aneinanderreihen, wie sie mit dieser Perücke aus dem Auto steigt, in diesem Krankenschwester-Outfit und so. Das sieht ja einfach schon mal, wie du schon gesagt hast, es sieht hot aus, und passend auch zu dem Junggesellenabschied. Und was ich an der Szene so liebe, ist einerseits die Musik. Es wird, glaube ich, irgendeine Version von Toxic im Hintergrund gespielt.
Oh yes, iconic.
Genau. Und dann aber auch die Szene, wie sie dann reingeht und dann diese Montage, Zusammenschnitte von den Jungs, die da alle ihre Münder aufmachen und sie da den Alkohol da reinkippt.
Ja, ja.
Ist einfach iconic zusammengeschnitten.
Mega.
Den Part mag ich. Und da ist man noch so, okay, jetzt geht's ans Finale, jetzt geht's ans Eingemachte. Mhm. Richtig, richtig geil. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt stellen soll oder eher gegen Ende. Ich hebe sie mir nochmal auf, weil ich das auch super interessant finde. Jedenfalls, auch da hatte ich wieder so ein Gefühl von Schadenfreude einfach. Das hatte ich bei anderen Akten davor auch, ganz stark auch bei Akt 2 mit der Dekanin, wo man sich auch so denkt, so, ja, guck mal, jetzt wird dir schön Angst gemacht mit deiner Tochter, die angeblich entführt wurde. Und dieses Gefühl stellt sich dann auch wieder ein. Auch als sie dann mit Elle Monroe hochgeht und ihn da ans Bett fesselt. Auch da denkt man ja so, ja, was soll ihr jetzt noch passieren? Jetzt hat sie ja freie Fahrt. Jetzt kann es losgehen. So, jetzt kriegt sie ihre Rache. Und dann schlägt das sehr schnell um. Und es ist für mich eine der schlimmsten Szenen, die ich vielleicht nicht jemals gesehen habe, aber auf jeden Fall in den Top 5, würde ich sagen. Weil diese Kamerafahrt, wie sie erstickt wird mit dem Kissen, die ist so lang und so langsam.
Oh ja.
Und es gibt keinen Schnitt in dieser Szene. Und ich muss mir da jedes Mal die Hand vor den Fernseher halten, weil ich das nicht angucken kann, weil das so ewig geht. Und man merkt aber auch, und deshalb, glaube ich, ist die Szene auch so ewig, man merkt einfach, er hatte so viele Möglichkeiten, sich an jedem einzelnen Punkt davon, jede einzelne Sekunde davon zu entscheiden, damit aufzuhören und sie nicht umzubringen.
Ja.
Und das ist so, so eindrücklich. Ja, wie ging es dir damit?
Also ich war sehr erschrocken. Also ich war wirklich gestern auch nochmal erschrocken, weil der Film ja vorher mit diesem Toxic auch sowas Verspieltes hat.
Ja,
ne? Hätte sie jetzt zum Beispiel, auch wenn wir jetzt ganz gut dekodiert haben, dass sie selbst nicht getötet hat, hätte sie jetzt irgendwie alle unter Gift gesetzt und getötet, so ging es weiter. Die Schnitte waren auch formal sehr kurz, ne? Also zum Beispiel, sie zieht sich ihr Outfit auch aus oder macht es leicht auf und sagt, okay, mach den Mund auf. Und das passiert auch alles sehr schnell auf den Beat geschnitten, was ja auch so eine fast schon Musikvideo-Ästhetik hat. Mhm. Ne? Das auf den Beat zu schneiden und dann sie auch in diesem iconic Outfit, was damals auch in der Werbekampagne bei Postern und beim Trailer auch so sehr im Vordergrund war. Und sie war sozusagen unsere Anti-Heldin, unsere Heldin. Ich war dann wirklich erschrocken, wie lange die Einstellung gehalten wurde, genau dasselbe. Und ich fand es, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, man fast schon noch erschreckender, als dieser Schnitt kam. Wir sehen diese lange Einstellung, wo sie halt ermordet wird. Die Kamera geht raus, bleibt ein paar Sekunden. Und dann gibt es einen Schnitt, ein paar Stunden später morgens. Wir hören auch so Vögel draußen. Und ich fand das irgendwie krass, dass der Täter fast schon entspannt neben ihr lag. Und dieses Bild, dass er dann so neben ihr lag und auf den ersten Blick, bevor irgendein Dialog mit einer anderen Person kam, fand ich irgendwie erschreckend, dass der einfach so da liegen kann. Also, das fand ich, da dachte ich so, diese privilegierte und dann irgendwelche Ausdrücke, die ich nicht in der Öffentlichkeit sagen will. Das fand ich so schlimm, dass ein Täter einfach, ich hatte direkt so das Gefühl, das war beim ersten Mal gucken übrigens, ich kann doch jetzt nicht davon kommen. Es geht doch nicht. Also sie hat doch alles perfekt umgesetzt. Und ich hatte da tatsächlich noch damals beim ersten Gucken auf den Plan gehofft. Ich war aber wirklich sehr erschrocken. Ich sag jetzt mal Party-Modus, den man durch Toxic hat. Und jetzt geht's ans Eingemachte, diese Euphorie, die du auch beschrieben hast.
Ja.
Boah, die ist da total weggeblieben. Und ich finde, und finde es total toll, dass die Regisseurin es schafft, sozusagen auch wieder hier uns Zuschauenden so erstmal, wir wollen jetzt, dass sie ihre Rache bekommt. Wir wollen, dass die irgendwie leiden, wie auch immer. Die ganze Truppe da, die daran beteiligt war.
Ich finde auch der Dialog, der als nächstes folgt mit dem Freund, Joe heißt er, glaube ich, den könnte man so nehmen als Szene. Und das so als Grund dafür nehmen, dass, oder als Erklärung dafür, dass so viele TäterInnen, ich gender jetzt hier absichtlich mal, sich nicht wirklich schuldig für das fühlen, was sie vielleicht tun. Oder halt auch nicht so ein wirkliches Gefühl dafür haben, wo sie wann eine Grenze überschritten haben. Weil ihm wird ja suggeriert, es ist nicht deine Schuld. Also ja, du hast gerade Menschen umgebracht, aber es ist nicht deine Schuld. Und das ist so crazy, weil da einem wirklich so das Licht erstmal aufgeht, so, ja, das wird dem wahrscheinlich sein ganzes Leben, wurde dem das gesagt, du bist nicht schuld daran, wenn, keine Ahnung, andere Menschen verletzt werden oder du denen wehgetan hast oder so. Also da wird jegliche Verantwortung wird von ihm geschoben. Und ja, diese Szene ist einfach, also wirklich, ich würde da gerne reinsteigen in den Fernseher und die beide gerne mal boxen.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, die Szene mochte ich auch. Also, mich hat die schockiert, weil es war wie so, ich habe mal in meiner Jugend aus Versehen Rotwein in einem Ferienhaus von Freunden auf die Wand verschüttet. Weil ich habe ganz doof erstes Mal irgendwie Weinflasche auf mit zu viel Antrieb. Ne? Und dann kam ein Kumpel zu mir und meinte, alles gar kein Problem. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast erst einmal Rotwein aufgemacht. Meine Großeltern in die Hütte gehört, vielleicht musst du irgendwie 100 Euro zahlen, aber sonst, du hast nichts gemacht. Weißt du, es klang so, als ob es irgendwie eine Nichtigkeit wäre. Ja. Und da ist ein Menschenleben ausradiert wurden und vollkommen bewusst und willentlich. Und dass er dann auch, also ich finde auch, wo die Person reinkommt und dann erstmal sagt, oh, die hast du aber so, diesen Männertalk, den ich noch nie mochte, das sage ich jetzt nicht, weil ich mit dir rede oder öffentlich bin, ich mochte nie diesen Männertalk, den ich häufig so in Sportkabinen oder so, boah, die habe ich durchgevögelt oder so. Das fand ich immer so, hey, das ist doch nicht das Schöne, darüber so zu reden. Also diese Intimität, diese Sache, die man hat. Und dann nicht so drüber zu reden, als ob das ein Stück Fleisch wäre. Und das fand ich direkt vom ersten Satz an so falsch, ne? Ja. Und so unangenehm und so einfach mäßig, das gar nicht verstanden, was das Problem ist. Und
Satz, also so wie du es gerade schon beschrieben hast, aber vom ersten Satz an, den Joe sagt, wenn er ins Zimmer reinkommt, merkt man eigentlich, dass für ihn Frauen so Menschen zweiter Klasse sind. Das merkt man daran, wie er mit Elle dann halt darüber redet, ne, mit diesem typischen Umkleidekabinen-Talk. Aber das merkt man natürlich dann auch daran, dass es halt nicht schlimm ist, dass er die jetzt umgebracht hat. Also ist ja nicht sein, ist ja alles okay. Ja, war ja bestimmt ein Unfall. So. Also auch da, es ist dann nicht so wichtig, dass die Person gestorben ist. Ja, dann verbrennen wir sie halt. Kein Ding.
Ja, und daran merkt man ja schon, weil wir sehen im ganzen Film eigentlich durch die drei vorherigen Akte sehen wir, wie kaputt dieses ganze System ist, dass diese Ausreden und diese Verharmlosungen irgendwie schon so fest intus sind. Ne? Mhm. Also einerseits eine Freundin aus der Clique, dass nicht mal eine Frau was sagt. Dann noch die Schulleiterin, die auch weiblich ist und nicht irgendein alter, weißer Mann. Und auch ein Anwalt, sozusagen, dass die Justiz da auch versagt erstmal. Ne? Er ist zwar, wir haben gesagt, er ist vielleicht die einzige Person, die Reue zeigt, aber zum damaligen Zeitpunkt hat er einen jemand Kriminellen freisprechen lassen durch seine Talente als Anwalt, dass die Justiz da auch kaputt ist. Und das finde ich dann auch so clever erzählt, dass wir erstmal sozusagen die Äußerlichkeiten von einem System mitbekommen, Freundin, Schulsystem, dann noch eben die Justiz. Und dass dann, das wird dann ganz am Ende erst diesen intimen Rahmen bekommen, wie zwei Freunde miteinander reden darüber. Mhm. Und das fand ich halt auch so clever, dass wir nicht erst, wir haben zwar vorher die zwei Täter im Film, die sich halt an Cassandra ranmachen, weil sie denken, dass sie betrunken wäre, aber dass dann diese Logik, also diese Struktur aufgemacht wird, finde ich auch so clever, weil jetzt kommt ein Take, den ich habe, den habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Frage gleich, weil du es ja gerade gesagt hast, dass du Frage hast. Also ich finde, dass der Film ja sehr einem klassischen Rachefilm entspricht. Warte mal, ich komme gleich noch dazu. Weil gewisse Sachen strukturell zustimmen. Ne? Du hast eine Person, die hat ein Trauma erlebt und die versucht jetzt an dieser Personengruppe sich zu rächen und versucht auch verschiedene Institutionen anzugreifen. Und das passiert in diesem Film, ja. Und was ich so besonders an dem Ende finde und was für mich den Film auch so ausmacht, dass ich auch, wo ich den Film gesehen habe, direkt gesagt habe, der muss einen Oscar fürs Drehbuch bekommen, ist, dass er das annimmt, aber am Ende was ganz anderes macht. Und zwar, dass am Ende durch ihren Plan Polizei sozusagen alles rettet und hoffentlich die Täter dann auch alle bestraft. Mhm. Ne? Also die Justiz bestraft die Täter, aber wir sehen die Polizei am Ende. Und das ist etwas sehr Untypisches für einen Rachefilm, weil normalerweise der Rachefilm ist ja, dass eine Person wirklich alle tötet oder alle irgendwie rächt und am Ende komplett alleine dasteht. Mhm. Und hier sehen wir, dass die Polizei eingreift. Und das finde ich sehr clever. Und natürlich, das wir haben zwar gesagt, dass sie ermordet wurde und tot ist, aber dass sie am Ende sogar ihr Leben dafür gibt. Ne? Also deswegen habe ich diese Radikalität gesehen. Neben natürlich der ganzen weiblichen, also der Umkehr von, wir haben einen Mann, der zigtausend Male schon Revenge-Filme haben wir von aus Männerperspektive gesehen, dass wir jetzt mal wirklich die Frauenperspektive sehen.
Mhm. Genau. Ich finde, dass das Ende, ja, es ist anders als der klassische Rachefilm. So, wenn man sich so einen klassischen Rachefilm anschaut, mit einer männlichen Hauptrolle, dann hat man da ja immer dieses, dem Mann wird irgendwie was weggenommen. Also Familie, Frau, Kind, whatever.
Hund.
Auch beliebtes Beispiel, ja. Er wird wütend, er rächt sich, alle sterben, es ist extrem brutal. Und in diesem Film ist ja dann die Rache gleichbedeutend mit Gerechtigkeit. So, und was wir dann ja aber hier in dem Film sehen, ist, dass die Frau erstmal sterben muss, bevor überhaupt Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Also sie ist ja dann ganz klar die Märtyrerin auf eine Art. Und ich glaube, der Film musste so enden, weil es anders gar keinen Sinn gemacht hätte. Also wenn Cassie einfach überlebt hätte und vielleicht mit Ryan Schluss gemacht hätte und einfach ihr Leben gelebt hätte, dann hätte man ihr vielleicht noch unterstellen können, naja, also so schlimm war es ja dann gar nicht. Ne? Also ja gut, dein Freund hat sich wahrscheinlich das Leben genommen. Aber so schlimm kann es ja dann nicht gewesen sein. Und ihr Tod ist quasi so, das veredelt so ein bisschen ihre Wut und ihre Rache.
Ja.
Es macht es irgendwie so ein bisschen tragisch, aber es macht sie auch glaubwürdig auf eine Art.
Okay, sehr, sehr traurige Weise zur Glaubwürdigkeit, aber ja, auf jeden Fall. Ich finde, das passende Wort, was du dazu gerade gesagt hast, war Märtyrerin. Dies für Nina, was ja am Ende nochmal mit den Ketten ja so gespiegelt wird und auch als Beweismittel dienen soll, weil sie da verbrannt ist. Deswegen habe ich auch ein bisschen die Vermutung, weil sie alles so gut geplant hat, dass sie das vielleicht sogar ein bisschen geplant hat. Also nicht
hundertprozentig. Hundertprozentig hat sie das geplant. Ja. Weil diese ganzen Nachrichten, die am Ende noch bei Ryan ankommen, das waren ja alles vorgeplante Nachrichten. Das heißt, sie muss es so geplant haben oder zumindest damit gerechnet haben, dass sie sterben könnte. Ja. Weil die Hochzeit ist ja auch ein paar Tage nach dem Junggesellenabschied und er kriegt dann erst die Nachrichten. Sprich, sie hätte, wenn sie überlebt hätte, hätte sie die vielleicht noch abbrechen können oder so. Aber sie hat zumindest damit gerechnet, dass sie stirbt. Und da ist jetzt meine Frage im Anschluss. Wann glaubst du, hat sie den Entschluss gefasst nach dem Motto, es ist jetzt scheißegal, ich gebe im Zweifel mein Leben dafür, dass diese Täter überführt werden oder dieser eine Täter.
Okay, ich habe zwei Punkte. Erster Punkt, ich habe der deutlich krassere Zeitpunkt wäre, ist eigentlich, wo die Mutter von Nina sagt, lass die Vergangenheit hinter dir. Wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen ja auch im Camp, dass sie auch ein bisschen mit Ryan das alles macht, weil sie auch die Adresse will und die, dass da definitiv mehr Kalkül ist, als auserzählt wird, weil sie auch als so ein Charakter, weißt du, sie ist so eine Charakterin, die ganze Zeit, die super vorsichtig ist, dann holt sie Ginger Ale, um bloß nicht selbst angetrunken zu sein, auch die Abende, wie wir sie kennenlernen, dass sie immer sehr genau darauf achtet, alles mitzubekommen und auch beim zweiten Täter, der ein Buch schreiben will, wo sie dann auch sehr genaue Nachfragen stellt. Und dann fand ich es auch so krass, dass er zum Beispiel ihren Namen nicht wusste. Aber gut, ich will nicht wieder auf den Anfang. Zweite Möglichkeit wäre die ultimative Wut, wo sie das Video sieht. Das sind die zwei möglichen Punkte. Aber so wie ich Cassandra einschätze als Charakter, irgendwie nach dem Gespräch mit der Mutter. Wie geht's dir denn damit? Was denkst du? Was interpretierst du?
Also ich hätte jetzt gesagt, nach dem Video, also quasi unmittelbar bevor sie zu Ryan ins Krankenhaus geht und da ja dann auch die Adresse erfragt bei ihm, da merkt, also für mich merkt man da schon, okay, also sie ist wütend, natürlich, berechtigterweise, aber sie hat auch irgendwie damit so abgeschlossen, maybe. Also nicht nur mit der Beziehung, vielleicht auch so mit ihrem Leben irgendwie. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so ein Vibe. Ich kann es nicht genau benennen, aber irgendwie war das da.
Promising Young Woman. Was verbindest du mit dem Titel?
Also der Titel ist ja offensichtlich eine Anspielung auf einen Sexualstraftäterfall, Vergewaltigungsfall. Aus dem Jahr, lass mich nicht lügen, 2016, damals ging es um Brooke Turner,
der an das... Wusste ich gar nicht, das ist mir was ganz Neues, ich bin gespannt. Wirklich? Erzähl mir bitte alles, oh mein Gott.
Ach krass, okay, also es ist tatsächlich eine Anspielung auf Brooke Turner, der an der Stanford University studiert hat und der eine Kommilitonin vergewaltigt hat. Und das wurde auch vor Gericht... Also er wurde für schuldig empfunden und er hat ein halbes Jahr, glaube ich, bekommen dafür.
Oh, okay, so kurz.
Genau, weil der Richter, und jetzt kommt der Satz, der berühmte, ihn für einen Promising Young Man hält.
Ach du Scheiß.
Und deshalb,
nicht dein Ernst.
Deshalb gibt er ihm quasi nur ein halbes Jahr, um sein Leben nicht zu zerstören. So. Und der Filmtitel ist offensichtlich eine Anspielung darauf, weil sie ist ja auch eine promising young woman. Also sie hatte quasi auch, sie hat auch an der Universität studiert, wollte Ärztin werden. Ihrer Freundin ist das passiert, die sind beide von der Uni abgegangen, ihre Freundin hat sich umgebracht und im Endeffekt musste sie auch sterben. Oder musste nicht, aber also sie ist auch gestorben, obwohl sie eine promising young woman war.
Ja, beide waren welche. Also es ist ja genau. Wahnsinn. Oh mein Gott, danke für den Fakt, Vera. Das wusste ich gar nicht.
Gerne. Gerne. Also ich habe den Fall damals halt mitbekommen und war dann auch schon hellhörig bei dem Filmtitel und dachte mir so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und habe das dann tatsächlich nochmal nachrecherchiert damals, als der Film rauskam. Und es ist auf jeden Fall eine Anspielung darauf, ja, auf diesen berühmten Satz, den der Richter damals gedroppt hat.
Wow. Das flasht mich gerade richtig. Ist wirklich alles so gut geplant.
Ich kann dir auch noch einen zweiten Fun-Fact erzählen zu dem Film.
Nicht dein Ernst. Doch. Ich halte mich gerade fest hier, okay? Ich
Cassandra, bin ganz Ohr. Cassandra, die Hauptfigur, ihr Name ist eine Anspielung auf die mythologische Figur Cassandra. Cassandra war die Tochter von weiß ich gar nicht. Aber sie hatte auf jeden Fall in der Mythologie die Gabe, die Zukunft vorherzusehen. Wurde aber von Apollon, glaube ich, verflucht, sodass ihr niemand mehr glaubt. Also sie konnte drohendes Unheil sehen, aber niemand hat ihr das geglaubt. Und auch das ist quasi eine Anspielung auf Cassandra.
Vera, wow, krass.
Ja.
Mann.
Es gibt auch ganz, ganz viele, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bestimmt ist dir das aufgefallen, aber so ganz viele Shots in dem Film, wo sie fast so ein bisschen engelhaft dargestellt wird.
Ja, das wollte ich gerade als nächstes sagen.
Okay,
ja,
perfekt, dann erklär mir doch mal gerne, was du da gesehen hast.
Also, ich habe tatsächlich, das ist mir damals bei der Kinosichtung aufgefallen, ich habe es dann auch recherchiert damals. Und die Regisseurin hat damals sogar was zu gesagt. Es gibt vor allem, ich glaube, das wurde auch im Trailer häufiger eingesetzt, also so in dem Café, wo sie vor so einem Ornament, vor einem blauen Ornament ist und wie sie fast schon so einen blauen Heiligenschein oder sowas bekommt.
Ja.
Ich dachte so, boah, das sieht aus wie Maria. Es gibt ja so ein Maria-Bild, was sehr ähnlich aussieht.
Das stimmt.
Ich hatte damals auf jeden Fall nachgelesen, dass die Regisseurin gesagt hat, sie wollte, dass der zuschauende Part, und es geht da eher um männlichen Part, so angesprochen wird in dieser Unschuld der Person, also diese Unschuld von Maria, also diese Jungfräulichkeit von Maria, weil es ganze Zeit in dem Film darum geht, dass sie das aufdeckt. Und sie wollte immer wieder im Spiel, deswegen habe ich auch mit diesem Male Gaze am Ende, wo sie halt ihr Karnevals-Outfit da auch zurecht macht, dass sie immer wieder aber auch Fallen für die männlichen Zuschauer setzen wollte. Mhm. Und dass das halt immer im Widerspruch sein sollte. Sie hatte auch gesagt, dass sie ein Gefühl auslösen wollte, dass etwas falsch ist, weil wir diese dieses unschuldige Bild, wenn wir das nur als Bild sehen, wenn wir das zum Beispiel in einem Filmkurs oder so besprechen und jemand den Film gar nicht kennt und würde die Person anders deuten. Sie wollte so eine Widersprüchlichkeit aufdecken.
Mhm.
Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil dieses unschuldige Bild von ihr so hervorgehoben wird und was hast du da noch für Beobachtungen? Du hast es ja gerade angebracht, deswegen interessiert mich natürlich auch deine Sicht.
Also dieser Shot, wo sie vor diesem blauen Ornament steht, den habe ich auch noch vor Augen. Es gibt auch ganz oft so, also sie sitzt auch ganz oft ja vor einem hell erleuchteten Fenster in ihrem Bett. Ja. Dann ist es so hell erleuchtet. Also durch die Lichtführung wirkt es irgendwie fast so ein bisschen, du hast vorhin das Wort träumerisch benutzt, auch da so was Traumszenenartiges irgendwie, so was Göttliches fast. Oder auch wenn sie auf dem Sofa, das ist mir gestern erst aufgefallen, auch wenn sie auf dem Sofa sitzt und da ihr, ihre alte Kommilitonin gegenüber sitzt. Wie heißt sie nochmal?
Madison?
Genau, Madison. Oh. Danke, mir ist der Name gerade entfallen. Okay. Ihr gegenüber sitzt und ihr das Video gibt. Sie sitzt auf einem weißen Sofa und zwar direkt in der Mitte. Und der Shot wirkt so ein bisschen, als ob die beiden geschwungenen Sofa-Rücklehnteile wie so eine Art Flügel an beiden Seiten sind.
Ah ja, das.
Auch das ist mir gestern so aufgefallen. Und ich finde das irgendwie ganz schwer zu interpretieren. Also ich glaube, das hat... Also es soll auf jeden Fall irgendwie was Unschuldiges symbolisieren, aber vielleicht auch so eine Art von Racheengel, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Es gibt da noch eine zweite Ebene, sorry, dass ich unterbreche.
Nee, gerne.
Und zwar in dem Shot, oder nicht in dem Shot, sondern im Shot davor, wo die Totale ist, wo wir beide sehen, Madison und Cassandra, ist auch in der Mitte ein Bild von einem Hund, der sehr, sehr gerade zu ihr zeigt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendein Kunstwerk ist oder ob das wirklich für den Film gemacht wurde. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt mit dem Wissen, dass ich den Film schon zweimal halt gesehen hatte davor, ist so die Gefahr auch, so dieser Hund. Es gibt manchmal in der griechischen Mythologie diesen Hund, der Gefahr voraussagt und die Person, die stirbt, zum Beispiel anriecht oder beißt, als Warnung, dass sie sich nicht nähern soll an die Gefahr. Das gibt es manchmal in der griechischen Mythologie. Und ich habe mich auch gefragt, weil jetzt, wo du das mit Cassandra vor allem erwähnt hast und alles so durchdacht im Film ist, ob das auch irgendwie da reinspielt. Und weil dieser Hund so kerzengerade mit der Schnauze auch zu ihr zeigt. Also wie so ein, fast schon wie ein Pfeil.
Also ich habe die Szene gerade auch nochmal rausgesucht hier im Film. Es ist ja ein Schäferhund. Ich finde es auch total ein ganz untypisches Bild eigentlich für die Szene. Also alles ist ja so sehr omahaft irgendwie da eingerichtet. Dieser
Wohnungsstil.
Ja, wirklich, ja. Und dann ist da aber irgendwie plötzlich so ein Wachhund als Bild an der Wand.
Ja, was ja auch von Farben nicht so gut passt.
Es passt alles von so den Farben, genau, ja.
Und ich finde, der Film mit der Kamera schwebt auch öfter oder hat Schnitte. Und hier in der Szene oder auch in der Szene mit dem blauen Ornament pausiert oder wird der Film langsamer. Er pausiert jetzt nicht komplett, aber er wird langsamer und ist noch grafischer als vorher. Und das finde ich dann immer recht auffällig und auch spannend irgendwie, dass man da so nach dem Motto, okay, schau mal jetzt genauer hin, liebe zuschauende Person, ich will dir gerade was mitgeben, schau mal.
So nach dem Motto. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Hund ist auch eine spannende Beobachtung. Da bin ich nicht so sehr drin in der Mythologie, um das irgendwie beurteilen zu können. Aber ja, macht auf jeden Fall Sinn.
Ich weiß auch nur, weil ich für zwei Drehbuchprojekte halt sehr viel mit griechischer Mythologie gearbeitet habe. Und da bin ich auch immer jemand, der möchte nicht das Erste nehmen, was jeder irgendwie oder jede kennt, sondern, da habe ich mich noch tiefer reingelesen, ach, das mit dem Hunden wusste ich gar nicht. Und dass es auch verschiedene Aggressionsstufen gibt, von wegen, die riechen ganze Zeit an der Person und dann ist es schon so, dass irgendein anderer Charakter dann meistens sagt, wenn du einen starken Geruch hast, ist es sozusagen ein Zeichen dafür, dass der Tod dir sehr nahe ist. Du solltest vielleicht mit dem Weg umkehren. Und wenn ein Biss stattfindet, ist dann zum Beispiel die Gefahr schon sehr, weil eigentlich der Hund was Gutes machen möchte, indem er sagt, hier darfst du nicht sein, du musst jetzt sofort weg. Ne? Und genau.
Ich habe gerade mal nach Schäferhund-Symbol gegoogelt, weil ich das gerade so eine spannende Theorie irgendwie finde. Und der Schäferhund wird oft als Symbol für Treue, Wachsamkeit und Schutzinstinkt gesehen. In Träumen kann ein Schäferhund auf eine wachende oder schützende Rolle hinweisen.
Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, weil nicht die Eltern da sind. sondern Madison. Und die sagt ja auch als letztes, und bitte näher dich nicht mehr unserem Leben oder sagt sowas ähnliches. Und ja, deswegen wären die Eltern da, hätte ich das, glaube ich, etwas glaubwürdiger gefunden. Es ist ja auch das Elternhaus. Ne?
Aber, vielleicht soll der Hund aber auch schützend wie so eine Art Schutzengel quasi in dem Sinne sein, weil sie ja dann ja auch runtergeht zu dem Tisch und sich das Video anguckt in der nächsten Szene. Und der Hund ja, ja dann stimmt, so über ihr so ein bisschen hängt.
Ja, ja, stimmt auch.
Aber vielleicht ist auch einfach zu viel Interpretationsspielraum jetzt.
Ja, ja, ich, ja, aber schön, dass der Film das anbietet. Das stimmt, es gibt Filme, weil selbst wenn diese Ebene nicht da wäre, visuelle Ebene meine ich jetzt, hat der Film dennoch sehr viel zu erzählen. Und ich finde schön, dass eben, weil es auch das Filmmedium ist und kein Hörbuch, Podcast oder sonstiges Format, dass da auch visuell was gemacht wird. Okay, genug von Schäferhunden. Ich habe im Jahr 2020, wo ich den Trailer gesehen habe, in Deutschland lief der, glaube ich, Anfang 2021, der Film, habe ich so einen Aufbruch gespürt. Wir sind jetzt allerdings 5 Jahre später in einer anderen Welt, leider muss man auch sagen, wo die politische Richtung deutlich konservativer, rechter und auch, muss man so sagen, frauenfeindlicher ist. Ne? Wenn ein nachgewiesener Triebtäter, der sogar verurteilt wurde, Präsident und Orange ist.
Und zwar in einem, Mensch.
In einem, ja. Und arme Orangenzunft. Ich mag eigentlich Orangen. Naja, egal. Auf jeden Fall finde ich den Film umso wichtiger. Also ich finde es sehr gut, dass es den gibt. Ich finde auch, dass, wir haben das noch gar nicht angesprochen, dass der Film von einer Frau geschrieben, gedreht wurde und produziert wurde, wurde es sogar von Margot Robbie. Sie hat, nachdem sie Harley Quinn gespielt hat, eine eigene Produktionsfirma gegründet, hat ein, zwei mittelmäßige Filme gemacht und das war der erste Film, der relevant war. Sie hat auch Barbie produziert, aber das ist ein Film, der hat einen Oscar gewonnen, der war ein Jahr Dauerthema und ist heute wichtiger denn je. Und ich bin sehr froh, dass es diesen Film gibt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du den mitgebracht hast.
Gerne.
Wie siehst du denn jetzt so 2025? Hast du neue Gefühle während des Schauens gehabt oder jetzt beim Gespräch? Oder was hast du da für Eindrücke noch?
Also ich finde den Film wichtiger denn je. Ich habe das schon beim ersten Schauen auf jeden Fall gespürt und das hatte ich ja auch schon eingangs gesagt, dass dieser Film einfach irgendwie einen Platz in meinem Herzen hat. Weil ich jedes Mal, wenn ich den geguckt habe, mir dachte, ja Mann, das ist endlich mal ein Film, der sowohl weibliche Wut, Rache, sexualisierte Gewalt, all das darstellt, auch darstellt, wie wenig Frauen in unserer Gesellschaft geglaubt wird, wie das Bild von Frauen ist, wie das Bild von Männern ist, wie Täter geschützt werden, was da alles für ein System teilweise dahinter steckt. Und ich finde, all diese Themen werden so grandios in diesem Film aufgegriffen. Und ich glaube, wenn ich ihn das nächste Mal gucke, dann würde ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr drauf achten, wie so die Symbolik ist. Also zum Beispiel sowas mit dem Schäferhund. Mich fixt sowas total an, wenn man so kleine Easter Eggs irgendwie findet, die man so interpretieren kann. Ja.
Ach, herrlich. Ja, das liebe ich auch in Filmen, wenn man nach dem zweiten, dritten Mal noch mehr entdeckt und eher dann noch mehr Interesse hat, obwohl man den Film beim ersten Mal schon sehr, sehr gut fand, dass man da noch mehr Wertschätzung sogar reinbekommt.
Ja, total.
Ich würde auch an dieser Stelle einen kleinen Tipp ausfahren. Wut der Frau und Rachefilm. Es gab in der Vergangenheit, ist schon fast 50 Jahre her, den Film Miss 45, Miss 45. Das ist angelehnt an einen Revolver, der Name. ist zwar von einem Mann geschrieben, teilweise und gedreht von einem Mann, Abel Ferreira. Aber die Hauptdarstellerin hat auch mitgeschrieben und der Film, ich bringe den jetzt auch hervor, weil viele Freundinnen aus meinem filmbegeisterten Umfeld den als absolut liebsten Rachefilm nennen. Mhm. Und der ist auch, ist ein bisschen am Anfang krasser, weil der zeigt halt, wie Männer wirklich Frauen etwas expliziter vergewaltigen, aber die Rache und dieses Empowerment, was der Film hat, ist aus den 70er Jahren der Film, aus einem dreckigen New York, ist sehr iconic. Und ich bringe das jetzt ran, obwohl es ein männlicher Regisseur gedreht hat, weil so viele weibliche Freundinnen halt den so empfehlen und ich den erst vor ein paar Monaten gesehen habe. Im Filmmuseum Düsseldorf. Und will ich einfach mitgeben, falls man nach diesem tollen Film vielleicht noch mehr Lust hat an Rachefilmen, die aus weiblicher Perspektive sind.
Genau. Mhm. Okay, nehme ich auch mal mit. Schreibe ich mir auf und wird demnächst geschaut.
Okay, cool. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und so als Rausschmeißer hast du ein Projekt, die Episode kommt jetzt Ende August raus, was du irgendwie droppen willst, was du vielleicht releasen wirst demnächst oder released hast zu dem Zeitpunkt Ende August.
Ja, wir können ja gleich mal bei dem Thema bleiben. Also released haben, das wird wahrscheinlich schwierig. Jetzt Ende August. Aber ich arbeite gerade schon seit ein paar Wochen und wahrscheinlich wird es auch noch ein bisschen weiter so gehen an einem etwas größeren, längeren Videoprojekt auf meinem Kanal, der sich um die neue Ära des Sexismus drehen wird. Also du siehst, wir bleiben voll im Thema. Und da soll es ein bisschen drum gehen, wie quasi oder sexistische Denkmuster, aber auch Gewalttaten natürlich, sich immer mehr verschieben in nicht nur den digitalen Raum, aber natürlich auch zu KI-Anwendungen, zu Sexrobotern etc. Und ich möchte so ein bisschen herausfinden, inwiefern quasi gewaltvolle Taten, die zum Beispiel an Sexrobotern verübt werden, ob es das normalisiert, dass solche Sachen auch wieder in die wirkliche Welt getragen werden. Genau.
Okay.
Und da bin ich momentan dran, das zu recherchieren. Ich habe dafür verschiedene ExpertInnen angefragt für Interviews. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich weiß noch nicht, wann es kommt, das Video, aber ich plane so im Herbst.
Okay, ich habe deinen Kanal abonniert. Das ist, es wird erscheinen auf Tech Like Vera, nehme ich mal an.
Genau, oder? Ja. Mhm.
Ja, und wird natürlich auch verlinkt auf Episodenbeschreibung und damit ihr auch einfach klicken kann, ganz gemütlich. Instagram findet man dich ja auch. Ich bin selbst nicht auf TikTok. Findet man dich auch auf TikTok?
Man findet mich auch auf TikTok. Man findet mich irgendwie auf jeder Social Media Plattform, ja.
Okay, gut. Tech Like Vera, unbedingt nachschauen und vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf deine nächsten Videos.
Danke für die Einladung. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.